ausmachen, aber im Grunde ist das eigentlich, naja, wie auch immer. Jedenfalls, herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und heute habe ich Lukas und Freddy da. Die beiden haben den Insta-Account. Boah, Hilfe, jetzt helfen wir mal, die wird irgendwas mit Pizza. Ich bleib immer beim Pizza.
Glaube, liebe Pizza.
Glaube, liebe Pizza. Meine ja. Güte, wie konnte das jetzt? Ich hab noch kein, das Pizza-Ding, das
ja, ist einfach. Ja, solange die Pizza ist, dabei ist, ist alles gut. Also.
Ich glaube, ich muss gar keine großartigen Ansagen machen, außer, was weiß ich, wenn die Leute mich unterstützen wollen, dann können sie das gerne bei Ko-fi machen oder direkt bei PayPal. Podcast ist teuer, deswegen, ich freue mich über alle, die das möglich machen. Einige machen das ist total toll, vielen Dank. Ich habe ein Buch geschrieben, Gott kann auch nicht alles. Das verkauft sich ganz gut, ich kriege unfassbar viele Rückmeldungen, was mich sehr glücklich macht. Und dafür danke, also ganz toll für diejenigen, die das kaufen und die das toll finden. Es gibt noch eine Lesung, die findet man auf meiner Website. Und demnächst gibt es sicherlich auch nochmal weitere, aber ich habe jetzt gerade noch nicht die Muße gehabt, neue zu organisieren. Ja, das mal als Vorrede. Jetzt, Lukas und Freddy, schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Abend.
Ja, freut uns hier zu sein.
So, ich weiß ein paar Dinge über euch. Ich weiß, dass Lukas, du bist Designer und Freddy, du bist Theologe oder zumindest in der Ausbildung. Einer von
noch
beiden
in
ist,
der Ausbildung, ja, genau.
Ich weiß, dass ihr den Account macht bei Instagram, dass ihr auch ein bisschen bei YouTube unterwegs seid und wahrscheinlich, wie ich finde, so mit das Geilste an Design und an Aufmachung habt, was so in dieser Bubble rumschwirrt. Und allein deswegen habe ich schon gedacht, ich muss euch kennenlernen, muss unbedingt mit euch quatschen. Ich weiß, einer von euch beiden kommt aus Hessen und einer aus Baden. Ich glaube, Freddy ist Hesse.
Ich bin Hesse.
Ja, sehr schön. So, jetzt dürft ihr gerne ergänzen. Was wollt ihr zu euch noch sagen?
Ja, wer will anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Ja, okay, dann fange ich mal an. Ja, Lukas, genau, 27 Jahre alt. Ich wohne zwischen Karlsruhe und Heidelberg im schönen Baden. Genau, bin, wie schon gesagt, Grafikdesigner, habe studiert. Ja, arbeite ganz normal als Angestellter in einem Unternehmen als Grafiker und ja, bin aktiv in der EMK, in der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Ja, was bei mir auch einen großen Teil des ehrenamtlichen Engagements, einen großen Teil meiner Freizeit ausmacht und genau, unter anderem unterwegs auf Instagram.
Ja, ich kann zu mir noch hinzufügen, ich bin aus Hessen, ja, aus dem Dill-Kreis, aus Dillenburg Zentral. Ich weiß nicht, ist nicht so bekannt, Nordnassau, ein besonderes Fleckchen in Deutschland. Ich bin noch dabei, Theologie zu studieren. Ich habe bereits in Mainz und Leipzig studiert und bin jetzt gerade in Marburg kurz vor meinem Examen. Und sonst, ja, bin ich auch auf Instagram unterwegs. Ich habe mal jetzt nachgerechnet, weil wir dazu eine Frage hatten. Wir sind jetzt seit 2 Jahren, ich glaube, liebe Pizza, unterwegs. Fühlt sich nicht so an. Und seit kurzem auch ein bisschen mehr auf YouTube. Und mal sehen. Ist immer alles sehr experimentell und ist immer alles so, worauf haben wir gerade Bock? Und ja, dementsprechend gerade so ein bisschen wieder Umbruchphase.
Ja, ich habe dieses YouTube-Video von euch, habe ich wahrgenommen, vorhin gerade, bevor die Kamera noch nicht an war, Lukas gequatscht. Das ist so ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe, in der Progressiv-Glauben-WhatsApp-Gruppe vom Johnny von Dahl ist das besprochen worden und da so ein bisschen gehypt worden. Und da bin ich dann auch drauf aufmerksam geworden. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so wahnsinnig der YouTuber. Guck da nicht so wahnsinnig viele, weil ich finde, die große Schwäche ist, bei YouTube, wenn du irgendwie was hören willst und nebenbei was machen willst, dann funktioniert's eigentlich nicht gut. So, irgendwie, dann brauchst du, glaube ich, wenn du die App aufhast auf dem Handy und dann noch irgendwas anderes machen willst, dann ist schon wieder irgendwie aus die Maus. Nicht so ganz meins. Aber das Ding habe ich mir dann tatsächlich angeguckt. Ich fand's richtig cool. Also Freddy, geile Sache. Kann man machen.
Ja, danke schön. Ich hänge sehr viel auf YouTube ab, aber das liegt daran, dass ich es über den Computer nutze und dann kann man verschiedene Fenster offen haben. Ja. Und deswegen nutze ich das sehr viel tatsächlich. Aber es ist tatsächlich ja auch so gemacht, ungefähr das Video, dass man es auch ohne Bild tatsächlich sehen kann. Ich hatte auch überlegt, ob ich es als Podcast hochlade, aber das war mir dann zu kompliziert. Und dann habe ich es bei einem Video gelassen.
Zack, dann war es das. Und habt ihr irgendwelche Reaktionen darauf bekommen?
Also wirklich durchweg positiv. Ich bin total überwältigt. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet. Ich hatte ein bisschen Zeit und dann dachte ich, jetzt ist dieser Podcast hochgeladen. Man muss ja mal irgendwas machen. Das ist ja immer so ein bisschen bei so Sachen wie so ein Unfall und irgendwie will man da was tun. Und ich habe dann wirklich einfach gedacht, gut, dann analysiere ich das jetzt, dann höre ich mir das für ein Projekt an und tue mir das nicht in meiner Freizeit an, sondern sehe es als Projekt. Und dann kam da wirklich, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Leute sehen und bis vielleicht so eine Handvoll sehr seltsamer Kommentare, wo ich auch nicht weiß, ob das Satire ist, war wirklich nur positives Feedback dabei und ich bin ja immer noch sehr überwältigt davon und es pusht mich natürlich jetzt nochmal vielleicht ein neues Projekt zu starten, aber erstmal, ja, freut mich natürlich sehr, ja.
Ja, ich hätte auch mit mehr negativen Reaktionen gerechnet. Das hat mir auch erstaunt, dass irgendwie fast nichts Negatives kam. Ja, aber ich glaube, es liegt einfach daran, Freddy, dass du halt einfach so den richtigen Ton triffst, so zwischen Humor und sachlicher Einordnung. Da gibt's wenig Angriffsfläche, finde ich.
Es hat mich sehr an dieses Projekt aus den USA, The New Evangelicals, erinnert. Weiß nicht, ob euch das untergekommen ist. Ich bin gerade schwer begeistert. Also das Tim Whittaker heißt der. Der ist auch so vor 2-3 Jahren aus seiner Kirchenbubble raus und hat dann ganz, ganz viel im Bereich Podcast und YouTube gemacht und hat jetzt sogar da auch so eine, ja, weiß nicht, ist das NGO oder sowas? Also auf Spenden basiert bringt der jetzt 3-mal die Woche irgendwelche Reaction und Podcasts und was weiß ich raus. Das ist also ein wahnsinniger Output, was die haben. Und tatsächlich auch eine riesen Online-Community, die da im Hintergrund ist. Und ich finde, der schafft es auch, dass der also Einordnungen hinkriegt, die aber vom Ton her ja nochmal anders sind. Also eben nicht dieses Ragebait, wir pushen jetzt die Klickzahlen, indem wir so richtig verletzend, richtig fies sind, sondern der hat immer krasse ExpertInnen da und dann gucken die sich Sachen an und sind dann, und eine Sache, die er auch, glaube ich, die er hinkriegt, also ich bin ja aufgewachsen mit Josh McDowell, weißt, das ist nicht eure Generation, das ist so ein großer Apologet. Und das Witzige ist, der hat einen Sohn, der mittlerweile so, weiß ich, 50 ist oder so. Und der, das ist Sean McDowell, der ist jetzt im YouTube-Business drin. Und das ist ziemlich krass, also auch einer von diesen wirklich Konservativen. Und auch Sachen, wo ich sagen würde, sehe ich echt ziemlich kritisch. Aber der Tim von New Evangelicals, der lädt den zum Beispiel ein und dann diskutieren die auch. Und das finde ich einfach richtig cool. Also wenn du auf der einen Seite diese Reaction-Videos hast und dann auf der anderen Seite dich aber auch hinsetzen kannst und mit den Leuten wirklich reden kannst, ich finde, da sind wir noch ein bisschen weg. Also die Gesprächskultur, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde im Moment ist,
boah, das war hart an der Grenze. Ich glaube, ein negativer Kommentar war auch, ja, kann man jetzt nicht mal irgendwie miteinander reden, statt immer nur übereinander. Aber das Ding ist ja, also Freddy hatte ja ein Gespräch, auch mit Jana Highholder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, da gab es ja so eine Art Gesprächsangebot, aber hat waren wohl nicht so viel gefruchtet und ja, ich weiß nicht, Freddy.
Ich sag mal so, also ich habe jetzt Jasmin nicht angefragt, aber ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile blockiert worden sind. Ich weiß, dass regelmäßig unsere Kommentare gelöscht wurden, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Kontakt haben können. Mit Jana Highholder, ja, persönlich getroffen, länger auch gesprochen, wirklich auch länger aufgezeichnet und auch off-cam viel geredet. Ich glaube nicht, dass wir an diesem Punkt sind, dass das geht. Ich hoffe, es wird irgendwann vielleicht gehen, aber ich glaube aktuell, die Frage ist ja auch, was erwarte ich von so einem Gespräch? Will ich das, und das, ich würde so ein Gespräch nur dann einleiten wollen und führen wollen, wenn es halt eine konstruktive, eine Perspektive auf einen konstruktiven Austausch gibt. Und wenn es halt nur ein permanentes Umherwerfen ist mit irgendwelchen theologischen Buzzwords und total übergriffigem Verhalten, dass mir mein Glauben abgesprochen wird und alles möglich. Ich muss sagen, das ist für mich dann vertane Lebenszeit. Ich weiß nicht. Ich würde gerne auf Augenhöhe da in einen Austausch gehen und jetzt auch im Gemeindekontext und im privaten Kontext im Studium, da geht das schon immer noch. Aber ich glaube, auf Social Media ist der Ton aktuell so hart und da wird sich so heftig abgegrenzt. Und das ist auch so wichtig. Also innerhalb dieser Kultur auf Social Media ist ja diese Abgrenzung und mit wem gebe ich mich ab, mit wem darf ich mich öffentlich zeigen. Das ist unheimlich wichtig, weil es so identitätsstiftend ist. Und ich glaube, solange das noch so ist, wird das schwierig, da konstruktives, befriedigendes Video hinzubekommen, wo man sich gegenübersteht.
Ja, aber der Witz ist ja, also wir hatten ja oder wir haben ja teilweise so Kooperationen auch mit anderen Leuten von Instagram, die vielleicht ja ein bisschen konservativer sind, in Anführungsstrichen, oder vielleicht manche Dinge anders sehen, die bei uns Beiträge schreiben. Also zum Beispiel vom Apologetikprojekt, der Simon hat mal was bei uns geschrieben.
Ja, ja, mit dem habe ich schon 2 Videos gemacht, toller Typ.
Genau, ja. Also vom menschlich, super und so. Genau, deswegen haben wir ihn auch angefragt, da mal was zu schreiben und so. war alles okay. Und das war auch, glaube ich, so eine Art Pro und Contra. Das haben wir dann eine Zeit lang öfter gemacht, dass also so kontroverse Themen so von verschiedenen Leuten unterschiedlich eingeordnet werden. Ja, oder auch andere Leute, die bei uns mal Sachen geschrieben haben oder auch in den Kommentarspalten bei uns, sind ziemlich rege Diskussionen immer und auch teilweise mit unterschiedlichen Meinungen. Und das, ja, ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, in so ein Gespräch zu kommen, in so einen Austausch, jetzt nicht sich gegenseitig dann nicht den Glauben abzusprechen, sondern ja, so eine Plattform zu bieten, wo man einfach ins Gespräch kommt mit unterschiedlichen Positionen.
Ich muss zu Simon noch sagen, in der Sache sind wir, glaube ich, häufig sehr weit auseinander. Aber ich habe mit dem schon 3-4 Stunden Streams gehabt, wo ich sagen würde, boah, gute Gespräche, wo man sagen kann, respektvoll, und am Ende kommt da was bei rum. So, das finde ich gut. Also wer sich die 4 Stunden anhört, sorry Leute, habt ihr auch irgendwie einen, weiß nicht, kein Leben oder keine Freizeit, aber ich find's cool. Also kann man machen. Und ich glaube, davon war es ein bisschen mehr. Aber ja, deswegen, ich bin sehr gespannt, Freddy und Lukas, was ihr da noch so raushaut. Ich werde es definitiv verfolgen. Ich habe mir für heute, gedacht, ich habe tatsächlich so ein bisschen assoziiert, worüber kann ich mit euch sprechen? Und dann bin ich bei einem Pizza hingeblieben, was soll ich sagen, bei einem Pizza. Und habe mir dann gedacht, es gibt so einen Account bei Instagram, den ich irgendwie zufällig gefunden habe. Das ist Aya Hungry. Das ist ein Typ, der so Kochvideos macht. Ich bin noch in der Kochbubble seit einiger Zeit reingeflutscht. Und der Typ, der hat so eine gewisse Art, sein Spruch ist immer, don't fuck it up. Und der hat da so eine ziemlich krasse Ansprache, so die Leute, die zugucken, so nach dem Motto, ich erklär's dir, aber jetzt verkack's halt nicht. Ja, so, das ist nicht kompliziert, wenn du das nicht hinkriegst, bist du ein Idiot so ungefähr. So, das ist eine etwas härtere Gangart. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das so eine Sache, ja, sowas bräuchte es vielleicht auch mal so im Theologiebereich, keine Ahnung. So Leute, die eben sagen, don't fuck it up. Keine Ahnung, ob das zu euch, kennt ihr den Account? Habt ihr da mal reingeguckt?
Auf deine Empfehlung hin mal kurz, aber jetzt nicht ausführlicher, nee.
Hat's euch jetzt nicht so gehuckt? Ich find's witzig, ich find's sehr witzig.
Kannst du die Frage nochmal stellen? Kurz, meine Verbindung war weg und ich habe deine Frage nicht mehr gehört.
Ah, okay. Meine Frage ist ein bisschen, ob das euch... Resoniert das bei euch? Also könnt ihr damit was anfangen, diese Idee? Vielleicht brauchen wir irgendwie ein paar Stimmen, die nochmal sagen, hier, don't fuck it up, Leute. Dieses ganze Theologie-Glauben-Ding.
Also, ich sag mal so, gibt's jetzt verschiedene Herangehensweisen. Aber einerseits finde ich es im Kochen richtig cool, dass es einen Kanal gibt, der es einfach und simpel macht und nicht irgendwie 17 Zutaten auspackt, die wir dann irgendwie alle im, weiß ich nicht, KDW kaufen müssen, weil es das in keinem normalen Supermarkt gibt. Auf einer theologischen Ebene muss ich sagen, ja, holt mich auch ab, weil ich bin tatsächlich, ich habe in Leipzig studiert, da ist so ein bisschen ein anderer Vibe als jetzt in Marburg. Da geht's viel um dieses Geschwollene und wir müssen uns alle auf Kant und Schleiermacher berufen und es muss irgendwie alles besonders akademisch sein. Und am Ende kommt dann, ich weiß nicht, so Kernbotschaften der Theologie, also die finde ich dann meistens nicht. Und das finde ich hier zum Beispiel in Marburg ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Da geht's einfach wirklich darum, wir müssen Kommunikation mit der Öffentlichkeit machen, weil die Theologie kurz vorm Aus ist, besonders die universitäre Theologie. Und dann ist gerade diese Herangehensweise, don't fuck it up, was kann ich machen? Wirklich das Runterkochen auf die Grundbotschaften, was ist eigentlich Theologie und so weiter. Ich finde das eine richtig coole Herangehensweise. Auch wenn es natürlich ein gewisses Risiko birgt, weil es halt komplexere Zusammenhänge ja sehr, sehr, sehr verkürzen kann und das dann zu plumpen Aussagen kommt. Das schwingt natürlich auch mit, aber das ist ja gerade die Kunst, das zu finden, dieses Zwischenspiel.
Ja, voll. Mhm. Lukas, wolltest du das ergänzen?
Ja, also als du es gesagt hast mit dem Don't Fuck It Up, mein erster Gedanke war, wir hatten ja eine Themenreihe zum Thema Fehler. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, habe ich gesehen.
Genau, das
ja.
war auch so in diese Richtung. Und ja, da hatte ich auch so einen Post, wo ich geschrieben habe, oder wo mein Gedanke so war, eigentlich, man kann im Glauben eigentlich gar nicht so viel verkacken, glaube ich. Weil irgendwie, also wenn es für mich so einen roten Faden in der Bibel gibt, dann ist es eben der, dass Gott halt irgendwie gerade immer die Fehler oder unser Versagen benutzt, um Dinge zu verwirklichen. Und dass wir dadurch nicht immer perfekter und immer besser werden, also Stichwort Selbstoptimierung. Sondern dass je weniger wir bringen, desto mehr wirkt Gott sozusagen. Und dann mein Pastor oder unser Pastor hat es mal so formuliert, das ist dann nicht dazu da, um uns selbst zu erniedrigen, sondern wir können uns dann sozusagen freuen mit Gott zusammen, so als unser Teampartner, mit dem wir zusammen irgendwie was erreicht haben oder so. Das war so mein erster Gedanke, als ich das von dir gelesen hatte. Kann man so viel verkacken im Glauben, im Leben? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, doch, ich glaube schon.
Ja, wahrscheinlich also, schon.
Ich glaube, doch, ja. Also vielleicht sind das unterschiedliche Ebenen. So, ich denke, dass diese Gnadentheologie, die eben sagt, also selbst wenn du es verkackst, bei Gott bist du irgendwie aufgehoben und es gibt Neuanfänge und Wiederherstellung und Vergebung und so das alles, das glaube ich ja. Aber ich glaube, dass Kirche und Glauben und verkacken auf jeden Fall. Voll. Also fände ich auch andersrum. Ich mag ja diese Glitter, diese hochglanzpolierte Christenheit nicht, die eben genau das Gegenteil, die vielleicht so ein Don't fuck it up im Sinne von, du darfst auf gar keinen Fall zugeben, dass es hinter der Fassade anders aussieht. Du musst die Fassade aufrechterhalten. Weil ich glaube, wenn man mal ein bisschen Menschen kennenlernt, naja, so diese perfekten Menschen, so wahnsinnig viele gibt's da nicht. Es gibt ein paar. Aber es gibt nicht so wahnsinnig viele. So, die meisten sind alle irgendwie auf eine Weise ziemlich schräg und kaputt und haben es alle nicht beisammen. So, das ist meine Erfahrung und so. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn es so Leute gibt, die dann so, hey, hier, shiny, shiny, mach diese 5 Dinge und dein Leben wird gut. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich weiß nicht. Also ist jetzt auch ein Erfahrungswert. Ist jetzt auch nicht. Ich habe das Gefühl, diejenigen, die gerade einen besonders hohen Anspruch stellen und sagen, hier, du musst das richtig machen und du darfst keine Fehler machen und das muss alles hier im Sinne Gottes sein, das sind diejenigen, die selbst, glaube ich, sehr viel verkacken. So ist jedenfalls meine Erfahrung, dass die sich hier vorne hinstellen und allen ins Gewissen reden und du musst alles für Gott tun und du darfst nicht dies und du darfst nicht das. Am Ende sind es die, die am meisten zweifeln und die größte Zerrissenheit in sich haben, weil sie, und dann versuchen sie das irgendwie auszugleichen und zu überkompensieren, indem sie nach außen hin so einen ultra hohen Anspruch an andere stellen.
Ja, voll. Voll. Freddy, wolltest du noch was sagen, oder? Ich glaube, das hat gehackt. Eine Sekunde.
Schade, da ist die Verbindung wieder weg gewesen.
Okay, nee, ich glaube, die war aber in dem Moment weg, wo du fertig warst. Alles gut.
Ah, okay, gut.
Genau. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, ob es Dinge gibt, wo man sich vielleicht wünschen würde, dass Kirche es nicht verkackt. So, also, oder wo ich auch für mich selber hoffe. Also, ich hoffe, dass Glaube mir hilft, genau diese Dinge nicht in den Sand zu setzen. Also, könnt ihr damit was anfangen?
Kannst du ein Beispiel vielleicht nennen, was du... Also
ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also, ich habe... Klassiker, aber so ein bisschen zum Beispiel die queere Frage. Ich habe viele queere Freunde und ich fände es einfach richtig gut, wenn Kirche das nicht verkacken würde. Ich... Sowas wie diese ganze Geschichte jetzt mit Rechtsruck, mit Aufstieg von Rechtsextremismus von Menschen, die hier eine Kultur prägen wollen, die ausländerfeindlich ist. Ganz einfach. Die sagt also, mach die Grenzen dicht und dann lasse lieber im Mittelmeer versinken. So, wo wir jetzt ja schon sind. So, und ich hoffe einfach, dass Kirche das nicht in den Sand setzt, sondern dass Kirche weiterhin, weiß nicht, habt ihr damals von Sandra Bilz diese Predigt gehört, die sie auf dem Kirchentag gemacht hat, im Dortmunder, nicht Westfalenstadion, im Signal Iduna Park. Da hat sie diesen Satz geprägt, man lässt Menschen nicht untergehen. Boom. So, und ja, so ungefähr. So, das sind für mich Dinge, wo ich denke, ach, hoffentlich nicht, hoffentlich. Hoffentlich bleibt Kirche da irgendwo auf einem menschlichen Weg, so ungefähr.
Ja, aber also ich finde, es gibt, wenn ich überlege, don't fuck it up Kirche, also mir fallen 1000 Themenfelder auf, also ich finde gerade die Landeskirchen in Deutschland, die sind ja gerade in einem unfassbaren Transformationsprozess, der mit Kürzungen und Veränderungen der Gemeindestrukturen gerade funktioniert. Ich bin da gerade irgendwie sehr tief in dieser Neustrukturierungsbubble von den Landeskirchen drin und ich sehe da einfach noch in verschiedenen Landeskirchen Also ich finde es schon fast erschreckend, wie altmodisch da einige Kirchen noch denken und wie wenig die eigentlich auf die Zeit vorbereitet sind, die jetzt kommt. Auch wenn man überlegt, Kirche wird immer weniger Geld haben. Es gibt Hochrechnungen, die sagen, ich glaube in 80 Jahren, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es gibt Hochrechnungen, die ziemlich genau sagen, in so und so vielen Jahren wird die Kirche kein Geld mehr haben und wir müssen zumachen. Das kann man ziemlich einfach berechnen, wenn man einfach nur das, einfach die Zahlen weiterzieht. Und gleichzeitig ist die Kirche unheimlich ineffizient, was die Finanzen angeht. Und da denke ich mir so, Kirche, don't fuck it up, weil ich weiß nicht, ob viele wirklich verstanden haben in den Kirchen, in den jeweiligen Positionen, wie ernst die Lage eigentlich ist. Also ich meine, eine gewisse Hoffnung gibt's immer, dass eine Ekklesia irgendwie immer überleben wird. Aber die Landeskirchen, das ist wirklich ernst. Und ich weiß nicht, ob das alle ernst nehmen. Ich meine, es wird sich vieles verändern. Es werden viele Entscheidungen getroffen werden müssen, die ziemlich hart sind. Schließungen, Kürzungen, welche Einrichtungen können wir weiterführen, welche nicht. Das sind alles, finde ich, sehr sensible Prozesse, wo es auch wirklich um die Kirche geht, nicht nur als politische Kraft, sondern wirklich als soziale Instanz in unserer Gesellschaft. Wie stellen wir uns eine Kirche vor? Was sind die Aufgaben? Wie du schon gesagt hast, auf einer politischen Ebene, was sind die Äußerungen, die wir da machen? Aber was ist auch einfach, wie ist Kirche als Dienstleister aufgestellt? Welche Dinge machen wir noch? Werden wir immer noch Leute beerdigen? Werden wir auch Leute beerdigen, die nicht in der Kirche sind? Werden wir... Ja, und das sind ja riesig lange Überlegungen, die sich jetzt alle stellen und die Kirche ist nicht vorbereitet. Die überlegen das jetzt einfach alles gerade und deswegen dauert das so langsam. Und da bin ich gerade ziemlich da denke ich mir immer, don't fuck it up. Wirklich, weil es die Freikirchen boomen. Und das ist ein bisschen auch ein Rennen.
Glaubst du, dass die Freikirchen da in Konkurrenz sind? Also ich habe immer das ja ein bisschen wahrgenommen, dass Freikirchen vom Volumen her eigentlich da einen nicht so wahnsinnig großen Anteil haben.
Oder glaubst du, dass also,
die hier so kippen mal?
Ich meine, ich kann es dir jetzt nicht mit einem objektiven Wert geben, sondern mit einem subjektiven Wert, aber ich sehe, oder als ich in Leipzig zum Beispiel war, war ich in ein, zwei Freikirchen, die sehr modern waren. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, das waren Menschen, die aus der Landeskirche kamen und frustriert waren mit den Strukturen und mit dieser Geschwindigkeit, die sehr langsam ist, einfach gesagt haben, ja, ich habe mich so lange eingebracht, ich habe so viel getan und am Ende passiert nichts, dann gehe ich in die Freikirche und dann passiert es halt sofort.
Also nach meinem Eindruck sind es, glaube ich, eher einzelne Freikirchen, die sehr am Boomen sind. Aber in der großen Masse ist es jetzt nicht so ein wahnsinniger Gamechanger ist. Also ich sehe es auch in mir, die EMK ist ja auch eine Freikirche und wir haben quasi die gleichen Probleme auch wie die Landeskirche. Nur mit dem Unterschied, dass die EMK, dass die Methodisten schon eben sehr wenige sind und dieser Strukturwandel gerade irgendwie mit voller Wucht auf uns zukommt. Also viele Gemeinden werden geschlossen und ja, es gibt auch keine Hauptamtlichen mehr, keine Pfarrerinnen und Pfarrer mehr, kein Nachwuchs. Und ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, die Situation, in der die EMK gerade steckt, das ist vielleicht auch so die Zukunft der Landeskirchen, nur schon wie unter einem Brennglas, vielleicht schon ein bisschen früher. Und da ist jetzt gerade eben auch ein Change-Prozess am Start, vor allem in Süddeutschland, wo man guckt, wie man sich neu strukturieren kann, wie man größere Einheiten bildet und so weiter, wie man sich inhaltlich neu aufstellen kann. Ja, okay, stimmt, da denke ich mir auch, don't fuck it up, aber ich denke mir da immer so, das von irgendwie zu sagen ist einfach, aber ich bringe mich da irgendwie gern ein und versuche, dass es irgendwie nicht daneben geht.
Ja, natürlich.
Mit meinem Können und mit meinen Ressourcen.
Lukas, ich habe mitbekommen, dass jetzt irgendwie in den USA zumindest und bei den Methodisten eine riesen Geschichte da gelaufen ist mit Öffnung für queere, ich glaube, queere Pastoren. Ist das bei euch angekommen hier in Deutschland bei den Methodisten?
Ja, tatsächlich schon länger. Also die EMK in Deutschland hat schon Ende 2022 quasi dieses Verbot oder diese verurteilende Passage aus der Verfassung rausgenommen. Ja, Deutschland ist da so ein bisschen in Sonderweg gegangen. Und diese Entscheidung, die jetzt letzte Woche gefallen ist, ist quasi für USA und auch international so das Thema, genau. Aber in Deutschland ist das schon tatsächlich länger durch. Genau, und es hat sich dann so eine Art Gemeinschaftsbund, heißt der, gegründet, wo quasi konservative Methodisten ihre Werte bewahren können. Aber die Gesamtkirche ist quasi, ja, hat sich geöffnet.
Ich muss ja zugeben, ich bin extrem geprägt von methodistischer Theologie. Ja, ganz, ganz viele Leute habe ich gelesen, die mich sehr stark geprägt haben. Ich war noch nie in einem methodistischen Gottesdienst. Es ist hart, es ist sehr hart.
Ja, ich glaube, der Methodismus ist sehr, sehr anschlussfähig für dieses ganze postevangelikale Thema. Also so dieses Fromme gepaart mit einer sehr großen Offenheit, das ist was irgendwie den Methodismus schon immer prägt. Und ich denke mir immer so, eigentlich ist da voll viel Potenzial, aber ja, in Deutschland geht die eben halt so ein bisschen unter zwischen, alle kennen Baptisten, können damit noch was anfangen, Landeskirche kennt auch jeder, aber Methodisten sitzen so ein bisschen zwischen allen Stühlen und gehen da so ein bisschen unter. Habe ich den Eindruck.
Ja, habe ich auch. Die Sarah bei uns aus dem Netzwerk, die als fromme Heretikerin bei Instagram unterwegs ist, die macht ja immer sehr, sehr viel Werbung für die Methodisten und da lerne ich auch sehr, sehr viel von ganz, ganz spannende Sachen. Also zum Beispiel, weiß ich, ob das hier in Deutschland auch so ist, aber sie hat gesagt, dass eigentlich die Methodisten kein Glaubensbekenntnis haben, sondern dass sie so eine Art soziales Programm haben, was sie unterschreiben. Hast du das auch so mitbekommen?
Ja, ja, doch. Es gibt ein soziales Bekenntnis der EMK. Mhm. Ja, genau. Da stehen eben so grundlegende Dinge drin, die quasi für die Methodisten bindend sind und so. Aber es gibt jetzt kein eigenes Glaubensbekenntnis oder so, sondern dieses soziale Thema ist sehr, sehr wichtig, ja.
Ich habe in Düsseldorf, habe ich 10 Jahre ungefähr, habe ich in einer Gemeindegründung mitgearbeitet und da war ich auch lange in der Leitung. Und da war für uns irgendwann dann auch die Frage, was ist eigentlich jetzt so unsere Basis und wie stellen wir uns auf? Und dann war es tatsächlich so, dass ich da auch mit in der theologischen Leitung dann drin war und habe dann bei den Methodisten in Los Angeles, in Pasadena, da gibt es eine ganz, ganz spannende Gemeinde, da habe ich ein Glaubensbekenntnis gefunden und das einfach kopiert. Ich habe denen auch meine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, Leute, es ist okay. Hab nie eine Antwort bekommen, weiß auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, das war für die, also ich hoffe. Ich habe es übersetzt und dann einfach genommen.
Ja.
Und das Geile war da eben, dass die da so Sätze drin hatten. Wir glauben an Nahrung für die Hungrigen, an Kleidung für die Nackten, an Frieden, da wo Krieg ist und solche Sachen. Und ich habe es gelesen und sagte, wie krass. Das ist einfach so voll Jesus. Also so Bergpredigt irgendwie. Und das schreiben die da einfach in so ein Glaubensbekenntnis rein. Und eben nicht so dieses, ja, Jungfrau Maria und so, wo ich immer denke, boah, weiß ich auch nicht. Wer braucht das? Und dann sowas.
Ich nenne mich auch gerne evangelikal, weil diese methodistische Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert, das war ja, also würde man heute als links bezeichnen. Da haben Frauen von Anfang an gepredigt. Die erste Bischöfin war eine Methodistin, die... Ja, es war eine Graswurzelbewegung. Das ging ganz viel um soziale Themen, um die unteren Schichten, also John Wesley hat auch ganz viel gemacht und für Reformen gekämpft im Gesundheitswesen und die Abschaffung der Sklaverei. Und da könnte man jetzt tausende Dinge aufzählen, die damals total wichtig waren. Und in der Tradition sehe ich mich auch gerne und deswegen nenne ich mich auch gerne evangelikal und sage so, ja, ich frame das vielleicht ein bisschen anders als manche heute, aber das ist so für mich der Ursprung. Also so eine sehr starke Frömmigkeit, irgendwie gepaart mit diesen sozialen Themen. Und in meiner Ortsgemeinde, in der ich aktiv bin, ist es auch so. Also wir haben Leute, die sind eher charismatisch unterwegs. Da gibt es eine Lobpreiszeit, da kann man dann für sich beten und sich segnen lassen und so weiter. Und Bibelstudium ist sehr wichtig und so. Aber andererseits haben wir zum Beispiel auch so eine Christians for Future Gruppe, wo es dann um Klimaaktivismus geht. Und das ist aber auch kein Gegeneinander und auch kein Nebeneinander, sondern so ein Miteinander von verschiedenen Strömungen in einer Gemeinde. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr inspirierend.
Ja, voll, fühle ich voll. Also ich habe auch das, so, weiß nicht, vielleicht ist dieses ganze postevangelikale Ding auch einfach da. Das Problem ist vielleicht, dass die Methodisten einfach gar nicht so gut kennen. Oder ich schließe mich damit mal ein. Vielleicht müsste man das Ganze gar nicht Post nennen, sondern könnte einfach sagen, Leute, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Methodismus und dann läuft der Laden.
Ja gut, also es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es ist so, jetzt in den USA haben sich in den letzten Jahren, ich glaube, ein Viertel aller Gemeinden haben sich jetzt abgetrennt von der EMK mit dieser Öffnung. Und zum Beispiel in Texas ist es so, also im Bible Belt, da fast die Hälfte aller Gemeinden sind aus der EMK ausgetreten, weil sie diesen Öffnungsprozess nicht mitgehen. Und das ist halt für eine Kirche, die mal die zweitgrößte oder drittgrößte in den USA war, schon heftig. Also
ja, das glaube ich.
Da ist gerade so das Thema, don't fuck it up, ist eigentlich schon zu spät. Aber gut, also es geht weiter und ja, man wird jetzt halt irgendwie gucken, wie man neu anfangen muss.
Hm. Noch ein Wort zu Wesley, weil ich finde, das muss auch mal gesagt werden. Für mich hat Wesley, glaube ich, also meine Hermeneutik geprägt, weil er ja dieses, wie nennt man das, Quadrilat oder so. Also die Schrift wird eben interpretiert durch Erfahrung, durch Vernunft. So, und was sind die anderen nochmal?
Ach, ja, Jens, aber
so, ich muss es jedes Mal wieder neu. Aber also die Grundidee ist ja, du hast die Möglichkeit, einfach unterschiedliche Ressourcen dazu zu nehmen, um der Bibel Sinn zu geben. Und diese Breite, die hat mir, das hat mir sehr, sehr geholfen. Fand ich voll gut. Das, ja,
muss ich auch sagen. Also ich habe es gerade schnell gegoogelt. Also es ist Schrift, Tradition, Vernunft und Erfahrung.
Tradition, ja.
Ja.
Sehr gut.
Also auch die ist wichtig, so.
Ja, voll. Ja, auch, das ist ja eben so die Sache, wenn du dich irgendwie jetzt als progressiver Christ verstehst und dann am Ende mit der christlichen Tradition nichts mehr anfangen könntest, wäre halt auch blöd. Also, führt zu nix. Was willst du da? Talk nix. Schwierig. Jetzt sind wir schon so ein bisschen da drin, so Ressourcen. Ich habe mich gefragt, was ihr für euren Glauben so für Ressourcen habt, wo ihr sagt, das haltet ihr für aussichtsreich und für Dinge, wo ihr vielleicht langfristig sagen könnt, ja, das scheint sich zu bewähren, um eben nicht dieses, also einfach don't fuck it up. Hier, das sind meine Ideen, womit ich es versuche. Was denkt ihr?
Also ich habe ein bisschen nachgedacht und überlegt und für mich ist es dieser Gemeinschaftsaspekt in erster Linie. Dieser Kirche hat als Ressource, also ja gut, ist jetzt die Frage, Ressource für den Glauben oder was Kirche an Ressourcen für die Gesellschaft geben kann. Aber ich glaube, Glaube und, oder also gehen wir von Kirche aus, Kirche hat Ressourcen für die Gesellschaft, indem sie ein Ort der Gemeinschaft ist, der nicht vielleicht irgendwie in einem Café ist mit irgendwelchen Interessen von irgendwelchen Unternehmen, sondern der einfach darauf basiert, dass Menschen zusammenkommen. Und ich finde, das ist wirklich ein einmaliges Konzept, dass man sagt, wir kommen als Menschen zusammen, weil wir Menschen sind. Aber auch natürlich die Ressource für den Glauben. Ich bin nach wie vor, auch wenn viele dran sägen, ich bin ein großer Verteidiger des Gottesdienstes. Ich finde, ein moderner, gut gestalteter Gottesdienst mit authentischer Glaubensvermittlung oder Kommunikation mit Ritualen, die eine gewisse Sicherheit geben. Jetzt muss jetzt keine klassische Liturgie sein, aber irgendetwas und eine Musik, die, wie gesagt, modern, aber gleichzeitig auch an die Tradition gebunden ist. Ich finde, das sind Dinge, da gibt es, das ist eine Ressource, die Glaube und Kirche eigentlich für die Gesellschaft haben und wo es für viele Menschen einen Mehrwert geben kann. Es ist, glaube ich, dann nur die Frage, wie man es verpackt und ob die Leute das wissen, dass es das gibt.
Okay. Ich halte mal dagegen, ich finde ja die meisten Gottesdienste einfach langweilig.
Da gebe ich dir recht. Ich finde, es gibt sehr viele schlechte Gottesdienste. Also, ja, es ist schwierig, das zu bewerten. Weil es ja irgendwie, also es ist.
Ich würde ja zum Beispiel auch bei der Landeskirche sagen. Also, es hat ja handfeste Gründe, dass da nicht so wahnsinnig viele Leute hingehen. Und die Leute, die da hingehen, die gehen ja wahrscheinlich dahin, weil es genauso ist, wie es da ist. Aber die Leute, die eben nicht dahin gehen, die gehen halt nicht dahin, weil es so ist, wie es ist. Und, weiß nicht, die Katze, wie auch immer. Also,
aber dennoch, also es ist ja die Frage, was für eine Art von Gottesdienst, wovon reden wir? Was ist denn alles Gottesdienst? Und ich finde, es gibt so viele interessante Ideen, was Gottesdienste auch sein können. Ich habe von einem, in der EKKW von einem neuen Projekt gehört, ich lasse jetzt mal die Namen aus, was es genau ist, aber es ist so eine sehr kreative Idee, Gemeindeleben neu zu organisieren. Und die machen zum Beispiel Gottesdienste am Feld, so auf der Weide, die machen Gottesdienste im Kino, in der Kneipe. Also ich finde, Gottesdienst ist so, wie soll ich sagen, wir lassen uns, und ich finde besonders Landeskirche hat so ein festes Bild von Gottesdiensten. Und ich glaube, wenn man mal einfach kreativ ist und überlegt, was ist der Hauptfokus, der bei Gottesdiensten wichtig ist, und das ist, wie gesagt, die Gemeinschaft, das Gebet und die Rituale. Weiß ich nicht, vielleicht würden jetzt manche TheologInnen sagen, ich habe das jetzt falsch zusammengefasst, aber Für mich ist das das Wichtigste in einem Gottesdienst. Und den Rest, das ist alles wahrscheinlich noch nicht mal irgendeine biblische Tradition. Also die Orgel können wir rausschmeißen, wir können in irgendeinen Raum gehen. Wir sind als Protestanten sehr offen mit unserem Gottesdienstraum und mit dem, was wir machen. Und ich finde, da gibt's unheimlich viel Potenzial, was man da rausholen kann. Und ja, aber viele Gottesdienste sind extrem langweilig und da würde ich auch nicht hingehen. Da muss ich dir recht geben.
Ich finde ja auch bei vielen Gottesdiensten, also die Punkte, die du nennst, die kommen ja eigentlich auch nicht vor. Also Gemeinschaft, ich kann ja in so einem Gottesdienst eine Stunde sitzen und habe mit keinem anderen Menschen geredet. So, dann gibt's vielleicht noch irgendwie ein Kirchencafé danach. Ja, je nach Truppe vielleicht kann man da nochmal zwei Sätze wechseln, okay. So Gebet, das ist Glaubensbekenntnis, was da gesagt wird, vielleicht noch das Vaterunser. Ja, okay, aber,
also,
ja.
Kennt ihr nicht dieses, also bei uns, also in EMK-Gottesdiensten gibt's oft diese Zeit der Gemeinschaft, heißt es, wo man dann quasi nach vorne kommen kann und so ein bisschen Zeugnis ablegt oder halt erzählt, was so die Woche passiert ist, was man mit Gott erlebt hat, Gebetsanliegen und so. Und also das ist so.
Ich glaube, das ist so ein methodistisches Ding.
Ich glaube, das ist nicht so sehr, also Landeskirchengottesdienst habe ich, ich habe jetzt nicht so ewig viele mitbekommen, aber.
Aber so Zeugnis ablegen vorne ist doch schon sowas Freikirche.
In der Freikirche, ja, aber in der Landeskirche wirst du das nicht erleben.
Aber auch nicht in jedem Freikirchengottesdienst. Also es
nee,
kommt
auch
vor.
Nicht da.
Wobei Gemeinschaft, ich würde sagen, also ich habe viele Freikirchen erlebt, wo das schon, das geht. Ne? Also da hast du dann eben wirklich auch viel Zeit, nachher mit Leuten zu quatschen und die sind ja auch irgendwie drauf gepolt, dass es irgendwie natürlicher, dass man sagt, also wir sind hier Freikirche und deswegen wir teilen Leben. Das glaube ich, das geht schon.
Und es ist, und ich finde, es ist auch gar nicht so schwer. Also ich habe in Mainz war ich in der Freikirche aktiv und wir hatten alle zwei Wochen Gottesdienste in dem Café. Das Café hat der Gemeinde gehört, das heißt, viele andere Veranstaltungen waren auch in diesem Café. Und die anderen Gottesdienste waren wir zwar in der Kirche, aber es gab vorher Essen. Das heißt, zum Essen kommen eh alle zusammen. Das heißt, dieser Gemeinschaftsaspekt, der war unheimlich wichtig, voll. Aber es wurde halt auch an jeder Stelle Raum dafür geschaffen, dass man der Gemeinschaft, also dass die Gemeinschaft ihren Raum bekommt. Und ich glaube, viele landeskirchliche Gottesdienste haben nicht im Blick, dass es mehr braucht als eine Kirchenbank, die man sich teilt und vielleicht den schlechten Filterkaffee von der Küsterin, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, muss jetzt ja auch nicht sofort irgendwie ein 1, 2 oder 3 Quiz am Anfang des Gottesdienstes sein, aber irgendwas, was dieses Gemeinschaftsgefühl stärkt. Und ich glaube, da ist eh so viel Potenzial. Auch wenn wir Deutschen vielleicht manchmal etwas, naja, mit neuen Kontakten etwas schroff sind, aber ich glaube schon, also wir kriegen das auch hin. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir, ja, ich weiß nicht. Also da, ich finde, da liegt viel auf der Strecke noch.
Ja, und ich glaube, im Grunde ist es ja auch so ein bisschen wie so eine Kernkompetenz von Kirche, aber eben so auf die Jahrtausende hin. Und ich möchte mir eigentlich auch keine Gesellschaft vorstellen, wo es das nicht gibt. Weil wo gibt es dann diese Orte? Also wo gibt es die Orte, wo du weißt, da kannst du am Sonntag hingehen und da triffst du Menschen und generell haben die was mit Nächstenliebe und Gerechtigkeit ist denen wichtig und so. Also die Grünen haben dann zu. Definitiv, da kann ich dir Brief und Siegel geben, da triffst du keinen. So, also wo sind die Orte?
Ja, und vor allem auch Menschen, die so unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Generationen. Also das ist mir halt auch sehr wichtig persönlich. Also ich würde jetzt ungern in so eine Hipster-Church gehen, wo quasi nur Leute in meinem Alter sind, das fände ich schrecklich. Also die meisten meiner Generation feiern das ab, so. Und klar, bei mir sind es vielleicht ein bisschen weniger in meinem Alter und so, aber ich würde das nicht missen wollen, so diese Unterschiedlichkeit. Und ja, wo hat man das, dass Menschen zusammenkommen, die sonst eigentlich jetzt nicht so viel miteinander zu tun haben und aber gemeinsam irgendwie da was auf die Beine stellen und irgendwie, ja.
Ja, und sich wichtige Fragen stellen und sich mit Themen auseinandersetzen, die dem Leben Tiefe geben.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, also das ist diese Kombination. Ich glaube, es gibt den Fußball, das ist jetzt so eine alttheologische praktische Theologie der 90er Jahre, glaube ich, diese Richtung Fußball. Der Fußball ist die neue Religion. Aber der kann das auch nicht ganz bieten. Die Dorfkneipe kann das auch nicht bieten. Gemeinnützige Vereine haben einen ethischen Kodex, aber da ist keine Spiritualität drin. Oh, jetzt ist die Verbindung. Ah ja, da bin ich wieder. Und also es ist die christliche Gemeinschaft, wenn ich jetzt nicht Kirche, sondern Gemeinschaft, die hat ganz viel, also gibt's wenig Vergleichbares eigentlich. Aber ich glaube, das weiß sie selten.
Ja, fühle ich. Fühle ich.
Ja, und vor allem, ich finde auch, wo man Dinge ausprobieren darf, ohne Leistungsdruck. Also es gibt natürlich freie Kirchen, da hast du auch einen Leistungsdruck, da wirst du dann rausgeschmissen, wenn du dich einmal im Worship verspielst oder so. Jetzt überspitzt. Aber so Idealbild und so erlebe ich es auch bei mir zumindest. Man darf sich ausprobieren, man darf Dinge machen und man darf auch mal auf die Schnauze fallen und das nimmt einem keiner krumm. Und in der Arbeitswelt ist es so, da darfst du nicht viele Fehler machen, dann wirst du irgendwann rausgeschmissen.
Ja, voll.
Ja.
Absolut. Lass uns mal über die Aufmachung sprechen. Also euer Ding ist ja sehr stark auch Design. Und ich habe das Gefühl, was Design so im ganz Großen angeht, das ist irgendwie etwas, auch das sollte Kirche und Glaube nicht verkacken. Also ehrlich, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Habt ihr erstmal, warum ist euch Design wichtig? Was verbindet ihr damit?
Ja, also das Ding ist halt, Design ist für mich nicht nur die Verpackung, also nicht nur das Äußere, sondern, naja, man sagt ja Form follows Function, oder da gibt's ja so diese ganzen Theorien. Und ich würde halt sagen, also Design, also die Oberfläche und der Inhalt, das geht so Hand in Hand miteinander und steht so in Wechselwirkung zueinander. Also eben nicht dieses Form follows Function, also die Form ordnet sich der Funktion unter, sondern ja, dieses Wechselseitige. Und also klassischerweise würde man, vor allem in Deutschland ist es so das Ding, also zum Beispiel, Freddy würde mir jetzt einen Text für Instagram schicken und sagt, da mach mal bitte hübsch und mach mal, dass es gut aussieht. Und das ist für mich Design eben nicht, sondern was wir zum Beispiel schon hatten, ich hatte irgendwie so eine visuelle Idee, das war beim Thema Schöpfung. Da hatte ich so die Idee, dass quasi diese Erdkugel in der Mitte ist und links steht das G und rechts die zwei Ts von Gott. Und quasi also dieses O wird ersetzt durch die Weltkugel. Aber die Weltkugel ist halt so groß, dass es nicht als O erkennbar ist, sondern dass es einfach so aussieht, als wäre so eine ganz große Lücke in diesem Wort Gott. Und das war dann so meine Idee irgendwie dahinter und so eine Lücke, also irgendwie Gott in der Schöpfung entdecken und so. Also ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, sondern hatte einfach nur dieses Bild im Kopf und habe das dann umgesetzt. Und dann hat zum Beispiel der Helmut, der auch Texte ab und zu für uns schreibt, da einen richtig coolen Text zugeschrieben, weil ihn dieses Bild so inspiriert hat. Also das ist so ein bisschen der umgekehrte Weg, als zuerst ist der Inhalt da und dann kommt das Design. Da war zuerst das Bild irgendwie da und dann der Inhalt und so dieses, ja, Wechselseite. Oder wenn wir zusammen zoomen und ich habe irgendeine visuelle Idee und Freddy sagt, da fällt mir das dazu ein, inhaltlich. Und dann sage ich, und da fällt mir jetzt aber das wieder zu ein, visuell gesehen und so. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, so diese, sich die Bälle hin und her spielen.
Voll, kann ich voll gut hören. Kenne ich so ein bisschen auch aus meiner Zeit in Düsseldorf. Da hatten wir so in der Hochphase, hatten wir unterschiedliche Arbeitsbereiche und ein Bereich war Schönheit und dann gab es den Wahrheit. Große Begriffe direkt. Aber es war ganz klar, die Wahrheit-Truppe, die dann für sowas wie Predigten und so zuständig war, die hat nicht einfach ihr Ding gemacht und Schönheit war hinten dran, sondern das waren immer so vernetzte Sachen, wo man sich die Bälle hin und her gespielt hat. Und dann auf einmal sind ziemlich wilde Sachen passiert, die auch am Ende, ja, die Inhalte nochmal gegen den Strich gebügelt haben. Also wo du nochmal inhaltlich ganz anders dann, ja, neu nachdenken und auf andere Ideen gekommen bist, die du vorher nicht gekommen bist. Also von daher, ich glaube, dass die Idee, sich mit Menschen, die eben bewusst einen kreativen Blick auf die Welt haben, also irgendwelche Kunstschaffenden. Ich glaube, die brauchen am Ende eine Gleichberechtigung, wenn es um inhaltliche Fragen geht.
Mhm.
So cool. Voll. Also so das ja. Nur, ich glaube, nur wenn das zusammengeht, dann, also wenn du irgendwie die Leute hast, die Wortverkündigenden und die können den Inhalt vorgeben, ja, dann wird's irgendwann langweilig. Also
ja, und das ist schade, wenn Designer quasi nur so als die auch hübscher gesehen werden, die so die Oberfläche hübsch machen. Das ist so
voll
das Schwierige. Und ja, da halt die Frage, was ist gutes Design? Was ist schön? Ne?
Machen wir ja drüber. Jetzt seid ihr beim Podcast, der schöner Glauben hat. Ich bin interessiert an deiner Antwort.
Ja, gibt's die Antwort? Nee, also ich glaube, dass am Ende macht gutes Design guten Inhalt noch besser. Das heißt, wenn der Inhalt gut ist, dann ist es quasi schon ein leichtes, das gute Design zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr mir ganz folgen könnt. Das sind so meine Gedanken. Und die Frage ist halt auch gut, ist ja auch eine ethische kompetente Komponente. Also im Studium haben wir zum Beispiel diskutiert, es gab auch Produktdesigner, kann man eine Waffe gut designen? Also kann eine Waffe ästhetisch sein zum Beispiel?
Und?
Ja, also, oder was ich mir dann halt auch immer denke bei manchen Instagram-Accounts, die dann so mega girly und hübsch und total, also ja, eine gewisse Designsprache, eine gewisse Zielgruppe sehr ansprechen und dann aber quasi inhaltlich dasteht, 3 Gründe, warum du in die Hölle kommst oder so. Hm. Aber super hübsch und girly und so, also ja.
Warum du die AfD wählen solltest.
Da ergibt sich dann so eine Spannung zwischen Design und Inhalt und ja, für euch Nicht-Designer, was ist für euch schön, ästhetisch, gut?
Freddy, überleg mal schnell.
Also ich bin, glaube ich, für mich hat eine Ästhetik, ich glaube, ich bin tatsächlich auch eher ein Form-Over-Function-Mensch. Also ich bin ich finde eine Sache schön, auch wenn sie jetzt vielleicht weniger Funktionen hat oder weniger Funktionen da drin sind, aber ich würde die Schönheit und die Simplizität über der Ästhetik bevorzugen. Und ich würde sagen, so ist es auch. Also ich finde, eine ästhetische Sprache ist für mich auch eine, die sich simpler Elemente bedient und in dieser Simplizität eine Komplexität impliziert. Das war jetzt sehr kompliziert. Für mich ist Ästhetik auch in der Sprache ist etwas, was eigentlich einfach ist, aber auf sehr vielen Ebenen spielt. Und so finde ich, kann auch Design, und das finde ich bei Design sehr wichtig, dass es eine ganz einfache Grundebene gibt. Aber eigentlich gibt es, wenn man länger drüber nachdenkt und es aus vielen verschiedenen Blickrichtungen vielleicht auch anschaut, gibt es ganz viele, mehrere Möglichkeiten und mehrere Ebenen, die da mitschwingen. Ist das verständlich?
Okay. Boah, ich muss sagen, ich habe vor einiger Zeit, als ich die Idee von diesem Namen hier hatte mit Schöner Glauben, habe ich mal so Schönheitstheorien, so was man so macht. Beschäftigt man sich mit der Philosophiegeschichte der Schönheit. Und so habe ich gemacht. Aber ich muss sagen, da gab es spannende Sachen, aber auch nicht nur. Für mich ist jetzt gar nicht, also ich glaube, Freddy, da bist du schon sehr im Detail. Ich bin mehr so der das Ganze so ein bisschen abstrakter, weiß ich nicht, wahrnimmt. Ich glaube, für mich ist die Herangehensweise so ein bisschen gewesen, zu sagen, Dinge müssen, also Schönheit, das hängt für mich zusammen mit dieser Idee, dass es ein allgemeines Wohlbefinden gibt, so als großes Ideal. Allgemeines Wohlbefinden, eben nicht so partikular, so meine Gruppe, mein Tribe, denen soll es gut gehen und der Rest pfeift drauf, sondern zu sagen, nee, es gibt die Idee von einem allgemeinen Wohlbefinden und das, was dahin steuert, was Schritte dahin geht, was dahin zieht, das hat irgendwie auch was mit Schönheit zu tun. So, da kommt mein, das hat dann was damit zu tun, auch mit dem Gefühl oder dem Bewusstsein für Verbundenheit, für Tiefe und für intensives Fühlen, für Wahrnehmung. Alles große Begriffe. Aber da kommt es bei mir so ein bisschen her. Und ein bisschen auch, dass ich denke, ich bin in der Christenheit aufgewachsen, wo es immer um die Wahrheit ging. Die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Und das Schöne, cares, also Gottesdiensträume, die eben überhaupt gar kein ästhetisches Empfinden haben erahnen lassen. Also null. Auch ein Riesending. Aber ja, das kommt da ein bisschen her. Ja, aber ja. Ich muss mir diese Theorien nochmal angucken. Da waren ein paar Sachen bei.
Ich habe da auch was zugelesen irgendwann mal, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht. Irgendwann mal habe ich auch irgendwas mit, wir hatten mal Ästhetik in irgendeinem Seminar, aber es ist wirklich länger her. Ich könnte ja, es jetzt nicht
auch
mal zusammenfassen.
Ästhetik, wo es auch so ein bisschen philosophiegeschichtlich darum ging, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eine Weile her und mir hat das auch dieses ganze theoretisch auch gar nicht so viel gegeben. Also, was ich am meisten mitgenommen habe vom Studium war, also wir hatten Aktzeichnen Und das war ein Satz von unserem Zeichenprof, der dann gesagt hat, also es war eine Person, die hat quasi einen Strich aufs Blatt gesetzt und hat dann das Blatt zerknüllt und weggeschmissen, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Und dann hat er gesagt, das solltest du nicht machen. Du solltest jedes Mal, wenn du einen Strich aufs Papier setzt, solltest du eigentlich ein Fest feiern, weil du hast was Neues geschaffen, was noch nie vorher da gewesen ist. Hm. Also du hast irgendwie was Neues in die Welt gesetzt und das ist jetzt aus dir rausgeflossen und ist jetzt in der Welt und das solltest du nicht wegschmeißen. Und ja, und er hat quasi versucht, uns damit so ein bisschen zu lösen von so Kategorien von richtig und falsch. Und ne, wir gehen ja alle in die Schule, wir wachsen alle so mit den Kategorien auf. Du darfst jetzt nicht, wenn du es ausmalst, über den Rand und du musst es so machen und so. Und von dieser Prägung, es gibt richtig und es gibt falsch, davon wollte er uns damit so ein bisschen lösen. Und am Ende des Semesters habe ich richtig gemerkt, wie das so gefruchtet hat und wie man einfach viel freier wird und sich ja von diesem richtig und falsch löst.
Boah, die Geschichte finde ich großartig. Die finde ich, also die lässt sich ja sehr, sehr viel, also da gehen bei mir sehr, sehr viele Fächer auf.
Naja.
Dann krass, voll gut.
Ja, was nichts anderes ist ja Kreativität, Schöpfung, also neue Dinge schaffen, die vorher noch nicht da waren.
Ja, verrückt, und dann glauben wir an einen Schöpfergott. Wer hätte das gedacht? Tja, kannst einfach mal so einen Strich hinsetzen. Ich glaube ja, dass das auch so eine Lebensphilosophie sein kann. Also warum kann Leben nicht genau das sein? Du hast ein paar Jahre und setzt deine Striche hin und zerknüllst nicht, weil du setzt ein Leben in diese Welt. Und das ist etwas, was es im Universum nur einmal gibt.
Mhm. Da wären wir wieder bei Don't Fuck It Up mit dem Zerknüllen, gell?
Ja, yeah. Wow.
Also doch kein Fuck It Up. Doch, alles, was man macht, ist...
Also Fuck It Up, oder...
Ja, du musst es am Ende nicht zerknüllen. Du, mach dein Ding, das ist schon okay. Schmeiß nicht weg.
Make It Up, oder so.
So, das... Also du denkst vielleicht, das ist ein Fuck Up, was du da lebst und welche Striche du in die Welt setzt. Aber nee, lass mal, das ist schon... Das ist ein Leben, das ist wertvoll auf eine Weise. I like it. Krass. Wow. Okay, wir können
also das empfehlen, auch anpacken. Hochschule Pforzheim. Ja.
Großartig. Sag mal, was sind eure Pläne? Was packt ihr demnächst an? Habt ihr irgendwelche Dinge in der Pipe?
Ja, also gerade sind wir so ein bisschen am Neusondieren. Wir haben jetzt schon länger nicht mehr so viel gemacht. Ja, wir wollen uns ein bisschen neu aufstellen, ein bisschen eine neue Richtung finden. Wir hatten jetzt bisher immer so Themenreihen. Das hat uns, glaube ich, so in der Anfangsphase sehr geholfen, so eine Struktur zu finden. Aber jetzt bei der letzten haben wir dann gemerkt, dass es uns mittlerweile schwerfällt, irgendwie ein neues Thema zu finden oder dass es uns auch so ein bisschen einengt, so ein Thema zu haben. Und deswegen wollen wir jetzt ja zukünftig ein bisschen mehr, ein bisschen freier, ein bisschen auch weniger textlastig, mehr ja, irgendwie weniger Text, weniger Themen, einfach freier, keine Ahnung.
Ja.
Ja, und also wir haben auch sehr viel, also häufig ist unser Workflow so, dass wir uns Themenreihen überlegen, Lukas grafische Ideen hat, Texte verfasst werden, Lukas Zeit hat, die umzusetzen und dann mit einem Postingplan die Sachen gepostet werden. Und das ist natürlich von der Herangehensweise her ziemlich gut, weil es sehr sortiert ist. Aber in dieser Sortierung ist es halt auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt spontan irgendeine Sache haben und Lukas oder ich wollen spontan, besonders ich will auf was reagieren und will etwas sagen, dann kann ich das nicht einfach so, weil wir haben einen Postingplan, es gibt ein Pattern, das ist alles vorher überlegt, wie muss was aussehen. Und ich habe nicht die Programme, deswegen kann ich dann auch leider einfach nicht so was posten und da sind wir gerade auch daran, dass wir eine Designsprache finden, die ein bisschen, ja, vielleicht auch etwas simpler ist, aber dafür immer noch sehr gut und die so barrierefreundlich ist, dass ich da auch mit Sachen eigenständig mal machen kann, weil das ist auch in unserem Workflow jetzt nach 2 Jahren. Das hat gut funktioniert, würde ich sagen, aber so langsam, ja, ist da die Bemühung, das so ein bisschen aufzuteilen noch mehr und auch einfach wegen der Schnelligkeit. Ich meine, die christliche Welt ist eh sehr schnell, das Internet ist schnell. Und ja, deswegen gerade Umbruchsphase. Und was so YouTube angeht, da bin ich auch noch nicht so, ich muss es mal auf mich zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein React machen will. Ich hatte ja auch schon zu Predigten Reacts gemacht und zu einer Predigt und zu einem YouTube-Video von Jasmin war das, glaube ich. Und ich muss sagen, also das React, das macht mir sehr viel Spaß, weil, also es ist für mich nicht so aufwendig, weil ich gucke mir das an und sag halt einfach das, was mir dazu in den Sinn kommt. Das Schneiden ist tatsächlich das Aufwendigste an der ganzen Sache und die Memes, die mir aber persönlich sehr wichtig sind. Aber um ehrlich zu sein, ich würde auch gern was Eigenes machen. Also das ist so ein bisschen der Prozess, in dem ich gerade drin stecke. Wenn ich jetzt überlege, es gibt jetzt einen YouTube-Kanal, ich könnte irgendein Video hochladen, wir könnten irgendein Video hochladen. Was will ich da reinpacken? Was sind Inhalte, die ich auch in Videoform so anpacken möchte und nicht, wo nehme ich den Content von anderen Leuten auseinander und mache daraus meinen eigenen Content? Weil mir persönlich ist es auch wichtig, was Eigenes wirklich in die Welt zu setzen und nicht reaktionär zu bleiben. Deswegen das, aber da bin ich noch gerade in der Findungsphase. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Ja. Aber ich nehme gerne Vorschläge entgegen.
Ich bin ja der Meinung, es bräuchte eigentlich so eine konstruktive Auseinandersetzung mit Worthaus. Ja, weil es gibt so Leute, die so Hater sind. Okay, ja, aber weiß ich nicht. So, mal einfach, lass mal Thorsten Dietz nehmen und da mal so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas damit machen. Weiß ich, fände ich lustig. Irgendwie so. Oder weiß ich nicht.
Man kann ihn bestimmt mal einladen, der kommt bestimmt auch gerne.
Ja klar, der ist ja bei mir schon zigmal gewesen. Das ist immer hochgradig lustig. Also sehr unterhaltsam. Ja. Voll gut. Aber also was ich im Grunde sagen will ist, Reaction könnte ja auch mal sein, sowas weiterdenken. Sowas nach dem Motto hier, das was du sagst, ja, ich komme da auf die und die Idee und hab dann auch das und das zu sagen. So, das wäre eigentlich auch mal, weiß ich nicht, warum immer dieses wir hauen uns nur einen auf die Fresse. Keine Ahnung. Also wenn ich bei YouTube sowas machen würde, ich glaube, ich würde das mal ausprobieren. Einfach mal so irgendwie.
Pack's mal auf die Liste.
Machen wir. Ach, keine Ahnung. Ja, aber also bei mir ist das auch so, dass ich denke, boah, Content, da gute Ideen zu haben, das ist schon so eine Herausforderung. Das ist echt.
Ja, vor allem, ich frage mich dann auch immer so, erstens, wen interessiert's? Und zweitens, was habe ich jetzt für neue Gedanken, die andere nicht auch schon hatten?
Ja, alles ist schon gesagt, nur nicht von jedem.
Irgendwie alles ist schon gesagt. Ja, das ist bei uns auch auf Thema so.
Ja, voll.
Haben wir da eigentlich, keine Ahnung.
Ey, ich meine, ja. Ich behelfe mich dann so ein bisschen, dass ich dann immer irgendwelche Leute einlade, die ich spannend finde und dann kann ich mit denen ins Gespräch kommen. Das geht dann eigentlich immer ganz gut. Aber ich habe tatsächlich auch echt Respekt vor Leuten, die sich jeden Sonntag auf eine Kanzel stellen und irgendwas erzählen. Ich denke, meine Güte, ey, wow.
Aber gut. An dieser Stelle darf ich dir den Zahn ziehen, dass die sich jedes Mal sehr viele Gedanken machen? Also, es gibt haufenweise Material, die perfekt auf das Kirchenjahr aufgedröselt ist, dass du als Fahrperson einfach nur durch 2, 3 Webseiten klicken musst und du hast ganz viele Leitgedanken, die du einfach nur mit deiner persönlichen Erfahrung knüpfen musst und schon hast du eine Predigt. Das ist.
Deswegen hört sich das alles immer so gleich.
Tja.
Also, man kann das machen. Es gibt natürlich, glaube ich, auch viele Fahrpersonen, die das nicht machen, aber wenn man die Zeit vielleicht nicht hat, gibt es da sehr viele Möglichkeiten, da was Eigenes draus zu machen. Ja, was ich glaube ich noch so, was Content angeht, ich sehe immer noch, und das ist hier in Marburg auch so ein Ding, immer noch eine riesige Lücke, und das habe ich auf Instagram auch versucht zwischendurch, jetzt in letzter Zeit durch die Serien ging das nicht mehr so gut, zwischen unserer deutschen akademischen Theologie, die ja wirklich nochmal ein eigenes Ding ist, und der breiten Öffentlichkeit der Christinnenheit so. Und ich glaube, da gibt's eine große Lücke. Und ich würde gerne eigentlich diese Lücke schließen, weil es für mich auch irgendwie eine lustige Herausforderung ist, zu überlegen, okay, wie, weiß ich nicht, fasse ich jetzt Schleiermachers Hauptgedanken der Glaubenslehre in einem lustigen YouTube-Video zusammen, dass es auch noch nicht nur informativ ist, sondern auch noch Leute vielleicht weiterbringen kann. Mhm. Oder wie verpacke ich moderne Forschungsergebnisse aus der NT-Forschung oder aus der AT-Forschung in einem Video, dass es auch wirklich unterhaltsam ist und nicht nur Leute klicken, die jetzt irgendwie für eine Prüfung lernen wollen.
Voll.
Aber das ist sehr, also das wäre noch sowas, ich glaube, da gibt's nicht viel. Ist auch eine große Marktlücke noch, glaube ich.
Ja, ich habe, wann war das jetzt, Sonntag? Letzte Woche Sonntag, glaube ich, habe ich eine Lesung Kassel gehabt, mache so also ein paar Buchlesungen und bin danach mit Michi hieß er, den habe ich da kennengelernt, der macht so Jugendzeug, also Jugendarbeit. Und der hat nochmal gesagt, dass eine ganz große Herausforderung ist, dass es geile Theologie gibt, aber die ist eben nicht runtergebrochen für Jugendliche. Und das, glaube ich, ist echt eine Riesenbaustelle. Weil es gibt natürlich InfluencerInnen, die Zeug machen. Ich würde aber sagen, dass da verschiedene Herausforderungen sind. Zum Beispiel, dass das nicht unbedingt immer der Reflexionsgrad ist, den man vielleicht so in der akademischen Theologie, den man da so gewohnt ist. Muss es vielleicht auch nicht. Aber vielleicht doch der Don't Fuck It Up. Wo ich mir denke, ey, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wem will ich denn guten Gewissens wieder meinen Kindern da? So, ich habe 2 Kinder. Zu wem will ich die denn schicken? Also, welcher Instagram-Account? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schwierig. Also, welche Bücher? Glaube, liebe Pizza. Ich habe mal gehört, dass das wäre. Ja. Ja, doch.
Ja.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Wir machen Glaube, liebe Kinderteller, dann machen wir Kindertheologie.
Glaube, liebe, ja, Happy Meal. Also,
ja. Irgendwie sowas. Glaube, liebe, weiß ich nicht, Schnitzel. Ich glaube, es ist halt aber auch so eine Herausforderung, dann auch noch Instagrammable zu bleiben, weil, also, es gibt diesen Content, der theologische Inhalte reflektiert rüberbringt. Den gibt's schon. Also, das will ich jetzt auch nicht abtun. Also, es gibt ja großartige Podcasts, die wirklich in die Tiefe gehen.
Aber wer denn im Teenie-Alter hört denn Podcasts?
Ja. Also, naja, gut, man soll nicht von sich aus auf andere schließen.
Okay. Mein Podcast hören
vielleicht die Leute, die über 50 sind.
Nein, stimmt auch nicht. Ich kann das bei den Statistiken nachziehen. Ist nicht ganz so. Aber ich sag mal, die Spanne unter 18,
Ja, die ist super schwierig zu erreichen. Also da sind wir auch schon raus. Also wenn wir in unsere Followerschaft reingucken, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Lukas, ich glaube so 18 bis 25 und über 25 ist so die Hauptzielgruppe. Auf YouTube nur 25 bis 35. Sonst gibt es niemand, also wirklich oben und unten zero Klicks. Ach, tatsächlich in den Statistiken.
Die Frage ist halt, von wem werden die erreicht? Also werden sie von Liebe zur Bibel und so weiter erreicht? Wahrscheinlich schon.
Keine Ahnung, ich habe mit ihr noch nicht über ihre Statistiken geredet.
Also TikTok.
Anfrage.
Auf TikTok ist wahrscheinlich auch viel los.
Ja, das glaube ich auch.
Safe.
Aber TikTok ist natürlich auch fest in der Hand von, reaktionären Kräften.
Ja, was ich auch auf einer Metaebene irgendwie nachvollziehbar finde. Also ich sage immer, wenn man mich oder wenn es in meiner frühen 20er-Zeit, so 18, 19 bis 25, wenn es da YouTube und so weiter gegeben hätte, ich wäre am Arsch gewesen. Glaub mir, Torik und die ganzen Leute, das, ja, hier, also ich war genauso drauf. Ich war genauso. Es gibt nur einfach keine Dokumentation davon. Das ist der Vorteil, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist vor Social Media. Ich fühle das sehr. So, und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch so eine natürliche Glaubensentwicklung durchmachen. Also du heiratest irgendwann, du kriegst irgendwann Kinder und dann laufen Dinge schief, du hast Brüche im Leben, Krankheit, irgendjemand stirbt und so weiter. Und das macht ja was mit dir. Das sind aber alles Erfahrungen, die hast du eben nicht in der Regel mit 22, wenn du 50.000 Klicks auf TikTok hast. So, das kriegst du eben dann noch nicht gestimmt. So ist meine Sichtweise und ich glaube, dass es da auch empirische Nachweise gibt. Da gibt's, glaube ich, Anhaltspunkte, das so zu sehen. So ist also, auf eine Weise ist es natürlich, aber trotzdem finde ich, dass es, ich weiß nicht, ich fände es einfach gut, wenn es für junge Leute Zeugs gibt, was man mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Ich bin da, glaube ich, jetzt nicht übermäßig, also ich habe da jetzt nicht zu viel Material, wo ich sagen könnte, hier, nimm das. Ich weiß es nicht.
Ich find's halt aber auch so schwierig. Also ich merke das, ich mache bei uns in der Gemeinde auch die Konfi-Arbeit und das macht richtig Spaß, weil die Konfis auch wirklich geile Gedanken haben und auf Augenhöhe auch mit uns, also man muss sie natürlich auch auf Augenhöhe behandeln und dann kommt aber auch was zurück. Aber ich merke dann auch, ich bin schon zu alt. Also ich habe am Anfang irgendwie noch die Hoffnung gehabt, dass ich da in so einen Kumpel Typen reinkomme und wir sind ja auf einer Ebene, aber das ist auch mein Charakter, wenn ich jetzt irgendwie einen Input bei Konfi mache, fangen sie sich an zu melden und siezen mich aus Versehen, weil es irgendwie schon direkt so eine Ebene da ist, die ich von meiner Person einfach so mitbringe. Also so, ich der glaubt, braucht's auch eine ganz bestimmte Art von Menschen, die diese Zielgruppen erreichen. Ich weiß auch gar nicht, ob das von außen, das ist ja auch so Jugendentwicklung und so weiter, da darf von außen so eine erwachsene Person darf da gar nicht so richtig rein. Das müsste ja eigentlich von dort aus kommen. Aber dann ist es halt sehr unreflektiert. Also es ist so, beißt sich selbst so in den Schwanz, das Problem.
Kann sein, vielleicht ist das einfach auch nicht lösbar. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur einfach Riesenrespekt vor allen Leuten, die sowas machen. Ich denke, krass. Echt krass.
Ja.
Cool. Freddy, Thumbs up. Bin begeistert. Coole Sache. Gute Sache. Boah. Ja, aber das heißt, Content bei euch, es werden Dinge entstehen und mal gucken was. Weniger textlastig, habe ich rausgehört, aber kreativ.
Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Design, vielleicht künstlerischer auch. Also ich mache gerade so ein bisschen Pause, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das oft nicht gut tut, was sich da so abspielt auf Insta. Deswegen ist gerade so ein bisschen ruhiger, aber ja, es wird weitergehen.
Jetzt sag doch mal, ihr habt noch Nummer 3 im Bund, das Helmut, nicht?
Ja, genau, Helmut, also wir haben so eine Art Dauerkooperation mit ihm.
Okay.
Genau. Okay. Also er schreibt öfter auch Sachen für uns und
ja, Grüße gehen raus.
Ja.
Demnächst mal vielleicht.
Oder Typ auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, schön. Ja, ich fand's cool, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass wir uns mal so in der Runde kennenlernen konnten. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ja, Lukas, hoffentlich wird Instagram demnächst ein Ort, wo du mehr Bock wieder hast, was zu machen. Mal gucken. Coole Sache.
Ja.
Schön, euch kennengelernt.
War sehr schön, hier zu sein.
Ja, hat Spaß gemacht.
Dann, genau. Auf bald und macht's euch noch einen schönen Abend, liebe Leute. Bis dahin.
Jo, tschüss. Bis dann.
Dieser Podcast ist